ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Es waren die Schicksale der Jesiden, die im Sommer des vergangenen Jahres den Westen aufschrecken ließen und erste brutale Einblicke in die Methoden des sogenannten Islamischen Staates gaben. Verzweifelt flohen sie aus der irakischen Sinjar-Ebene vor den Massakern des IS, denen tausende Menschen zum Opfer fielen. Und ebenso viele Frauen und Kinder wurden verschleppt. Für die selbsternannten Gotteskrieger sind ihre Opfer millionenschwere Geldquellen. Wie Recherchen des NDR und SWR zeigen, werden jesidische Frauen in einer Art virtuellem Sklavenmarkt angeboten. Und versuchen Angehörige, sie über Unterhändler zurückzukaufen. Ein Unterhändler, den unsere Reporter Amir Moussaoui, Volkmar Kabisch und Alexander Stenzel getroffen haben, will so im Laufe des vergangenen Jahres 250 Frauen befreit haben.
Dohuk im Norden Iraks. Von hier aus versucht der Jeside Abu Mithal, Mitglieder seiner Gemeinde aus der Geiselhaft des IS freizukaufen. Es gibt keine hundertprozentige Garantie. Es ist wie ein Glücksspiel. Denn ich muss die Summe für den Kauf vorab bezahlen. Hinzu kommen die Kosten für die Schlepper. Sein wichtigstes Arbeitsgerät ist das Smartphone. Abu Mithal gelang es, sich in das IS-Internetforum einzuklinken, in dem Jesidinnen für IS-Kämpfer zum Verkauf angeboten werden. Abu Mithal fand Sklavin Nummer 12, Hoda, mit ihren drei Kindern angeboten für 18.000 US-Dollar. Nach Recherchen von SWR und NDR versehen die IS-Terroristen systematisch Jesidinnen mit Nummern und verkaufen sie im großen Stil. Abu Mithal bekommt über einen Chat von dem IS-Terroristen Anas die Anweisung, in die Türkei zu fahren.
Der Mann wartet auf dich in Gaziantep. Er hat viele andere Überweisungen. Sag ihm, dies ist eine Rechnung für Anas.
Abu Mithal reist nach Gaziantep in die Türkei, um das Geld an die Mittelsmänner auszuzahlen. Die Geldübergabe heimlich gedreht in einem normalen Bürogebäude. Penibel und mit einer Zählmaschine wird die vereinbarte Summe überprüft. Dann werden telefonisch Mittelsmänner informiert, die das Geld direkt zum IS bringen. Seltsam ist, dass dieser illegale Geldtransfer von den türkischen Behörden nicht gestoppt wird. Hoda und ihre Kinder hatten Glück. Die Terroristen nahmen das Geld und ließen sie frei. 12 Monate waren sie getrennt von ihrer Familie. In die Freude über ihre Freiheit mischt sich tiefe Trauer. Sie erfährt erst jetzt hier an der irakisch-syrischen Grenze, dass ihr Mann von IS-Terroristen getötet wurde.
Und eine ausführliche Reportage über den Sklavenhandel des IS sehen Sie morgen um 19.20 Uhr im Weltspiegel hier im Ersten. Frauke Petri offenbarte heute in Hannover ihren großen Traum, 20% der Wählerstimmen zu bekommen für ihre Partei Alternative für Deutschland. Mit lediglich eurokritischen Tönen scheint das aber kaum zu erreichen zu sein. Und so beißen sich die Rechtskonservativen am Thema Flüchtlinge immer mehr fest. Das bringt momentan Zustimmung. Frauke Petri hatte schon schärfere Töne angeschlagen als Ex-Parteichef Lucke. Und doch wurde sie heute beim AfD-Parteitag von ihrer Basis rechts überholt. Rüdiger Strauch.
Es wirkt, als würden sie schon ein wenig übermütig bei der AfD. Kürzlich noch im Umfragetief, jetzt in Hochstimmung. Da ahnt die Parteivorsitzende wohl, ohne eine Rücktrittsforderung an die Kanzlerin darf ihre Parteitagsrede nicht auskommen. Merkel tue nichts, um die Zuwanderung von Flüchtlingen zu beenden.
Frau Merkel, damit haben Sie Ihren Regierungsauftrag klar verfehlt. Treten Sie zurück, Sie schaffen das.
Es ist auch Petri selbst, die unter Druck steht. Innerparteilich. Der rechte Flügel der AfD fordert eine noch härtere Gangart gegen Flüchtlinge. Petri gibt dem nach, sendet die Botschaft. Sie ist bereit, auch schärfere Töne anzuschlagen.
Zu negieren, dass es Zusammenhänge zwischen illegaler Einwanderung, unkontrollierter Migration und dem Anwachsen des Terrors gibt, ist eine politische Naivität, der wir nicht nachfolgen sollten.
Es sind Zugeständnisse an den rechten Rand einer ohnehin rechtskonservativen Partei. Zugeständnisse an einen wie Björn Höcke. Der AfD-Mann aus Thüringen treibt die Parteispitze vor sich her, polarisiert. In Talkshows hat er schon mal eine Deutschlandfahne dabei. Seine Rhetorik ist häufig martialisch. Heute gibt er sich nur scheinbar einsichtig.
Ich bin seit 2,5 Jahren in der Politik. Wir können auch alle noch lernen. Die AfD ist noch eine junge Partei. Von daher bin ich auch darauf angewiesen, Rückmeldung zu kriegen. Die Rückmeldung habe ich gekriegt. Höcke wird immer Höcke bleiben. Höcke hat seinen Charakter, Höcke hat seine Zielsetzung, Höcke hat seine Art zu reden.
Das hier ist nur 5 Monate her. Essener Parteitag der AfD. Ihr Gründer Bernd Lucke wird kaltgestellt. Sein Thema, der Euro, spielt auf dem Parteitag heute kaum eine Rolle. Jetzt hat Lucke eine neue Partei, Alpha, und blickt zurück mit gebremster Wut.
Die AfD hat ihre gesamte Wirtschaftskompetenz an Alpha verloren. Das ist für die Partei, glaube ich, eine ganz entscheidende Entwicklung, weil sie sich damit zu einer Ein-Themen-Partei entwickelt hat. Sie haben eigentlich nur noch das Thema Flüchtlinge und Asyl.
Ein Thema noch dazu, bei dem die Basis noch weiter rechts steht als die Parteispitze. Gegen deren Willen stimmen die Delegierten für eine verschärfte Resolution zur Flüchtlingspolitik. Darin wird gefordert, das Asylrecht ganz grundsätzlich einzuschränken.
Nach dem Abschuss einer russischen Militärmaschine im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat die Türkei erstmals ihr Bedauern geäußert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Präsident Erdogan sagte, er wünschte, der Abschuss wäre nie passiert. Nach Angaben aus Ankara hatte der Militärjet den türkischen Luftraum verletzt. Russland bestreitet das und ordnete am Abend Sanktionen gegen die Türkei an. Dazu gehören Handelsbeschränkungen.
Reporter suchten schon tagsüber nach türkischem Obst und Gemüse. Fallen auch sie unter den heute Abend vom russischen Präsidenten unterschriebenen vorläufigen Einfuhrstopp? Dass ab Januar die Visapflicht für türkische Besucher wieder gelten soll, wurde schon gestern bekannt. Jetzt heißt es, türkische Unternehmen müssen bestimmte Aktivitäten in Russland ganz einstellen. Besonders schmerzhaft für Ankara, russische Reiseunternehmen dürfen keinen Urlaub in der Türkei mehr anbieten. Millionen russischer Kunden werden ausbleiben. Man habe Präsident Putin noch nie so wütend gesehen. Habe er darum so scharf reagiert, fragt ein Reporter den Kreml-Sprecher. Ja, ohne Frage, der Präsident ist extrem mobilisiert. In einem Ausmaß, das diese Umstände erfordern. Und die sind beispiellos. Ein klares Nein aus dem Kreml bisher zur Bitte des türkischen Präsidenten um ein vertrauliches Treffen in Paris. Ohne eine förmliche Entschuldigung aus Ankara lehne Putin ab. Zwar bedauerte Erdogan heute öffentlich den Abschuss, er hoffe, das werde sich nicht wiederholen, doch ob das Putin reicht, ist fraglich.
In Diyarbakir im Südosten der Türkei ist der prominente pro-kurdische Menschenrechtsanwalt Elçi getötet worden. Unmittelbar davor hatte er in einem Fernsehinterview zu Frieden in der Region aufgerufen. Elçi und mindestens ein Polizist starben bei einer Schießerei. Die Anwaltskammer spricht von einem Attentat. Regierungsnahe Medien machen kurdische Rebellen für den Schusswechsel verantwortlich. In Istanbul versammelten sich zahlreiche Menschen zu einer Gedenkveranstaltung für den Getöteten. Die Polizei löste die Kundgebung gewaltsam auf. Die Lufthansa hat ihren Tarifkonflikt mit einer der beteiligten Gewerkschaften beigelegt. Der Konzern einigte sich mit Verdi auf einen Abschluss für die etwa 33.000 Beschäftigten des Bodenpersonals. Er sieht eine Einmalzahlung vor sowie Lohnerhöhungen von jeweils 2,2% im kommenden Jahr und 2017. Eine Einigung des Unternehmens mit den Gewerkschaften des fliegenden Personals steht noch aus. In der Zuwanderungsdiskussion hat sich nun auch Niedersachsens Ministerpräsident Weil von der SPD für eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen ausgesprochen. Er denke an ein Kontingent von 500.000 bis 750.000 Flüchtlingen pro Jahr, sagte er der Nordwestzeitung. Dies sei eine Dimension, die Deutschland bewältigen könne. Zudem erwarte er von der Bundesregierung ein Gesamtkonzept, zum Beispiel mit Blick auf Wohnungsbau und Arbeitsmarkt, so Weil. In der Flüchtlingskrise baut ein weiterer Balkanstaat einen Zaun, um Schutzsuchende abzuhalten. Mazedonien begann mit den Arbeiten an der Grenze zu Griechenland. Bereits seit Tagen dürfen nur noch Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern wie Syrien, Afghanistan und dem Irak passieren. Hunderte Menschen aus anderen Ländern sitzen fest. Es kam zu Ausschreitungen. Mazedonien liegt auf der sogenannten Balkanroute in Richtung Mitteleuropa.
Ein ganzes Dorf begrub eine riesige Schlammlawine unter sich, als vor 3 Wochen im Südosten Brasiliens an einem Klärbecken mit Abwasser aus einem Bergwerk die Dämme brachen. 13 Menschen starben, Hunderte verloren ihr Zuhause. Ein Fluss wurde über mehrere hundert Kilometer zu einer stinkenden Schlammrinne. Diese giftige braune Masse, die 20.000 Schwimmbecken füllen würde, hat eine ganze Region zerstört und Schaden angerichtet, der eigentlich gar nicht zu beziffern ist. Der brasilianische Staat fordert jetzt Entschädigung. 5 Milliarden Euro sollen die Bergwerkbetreiber zahlen. Michael Stocks.
Flussfahrt auf dem sterbenden Rio Doce. Der süße Fluss ist nun ein Gewässer des Grauens, sagt Paulo, Anwohner und Umweltexperte. Verzweifelte Versuche, die rotbraune Brühe aufzuhalten, bei der wahrscheinlich größten Umweltkatastrophe der brasilianischen Geschichte. Diese Barrieren nimmt natürlich niemand ernst. Die sind nicht tief genug und schützen nichts. Rückblick. Am 5. November brechen in der Mine Samarco im Bundesstaat Minas Gerais die Dämme zweier Klärschlammbecken. 50 Millionen Tonnen Eisenerz und toxische Schwermetalle stürzen talwärts, überrollen den Ort Bento Rodrigues. 13 Menschen sterben, 10 werden noch vermisst. Der Schlamm erreicht den Fluss Rio Doce. Der verfärbt sich auf 800 Kilometer von glasklar in rotbraun. Tonnenweise tote Fische, das Trinkwasserreservoir für Hunderttausende Menschen verseucht. Seit 14 Tagen kann man hier nichts mehr machen, man kann nicht mehr arbeiten, wie auch, wenn man nur noch heulen kann, angesichts dieser Katastrophe. Die rotbraune Schlacke hat mittlerweile den Atlantik erreicht. Man weiß nicht genau, wie giftig sie tatsächlich ist. Baden verboten, da wo sich sonst Touristen tummeln. Jetzt sind Posadas und Hotels leer an diesem beliebten Küstenabschnitt. Buchungen storniert. Gastronomen und Hotelbetreiber vor dem Aus ihrer Existenz. Niemand ist auf uns zugekommen, keine Gespräche mit Behörden, keine Unterstützung. Uns bleibt nur die Klage gegen die Minenbetreiber. Die wiegeln ab, der Schlamm sei nicht giftig für Menschen, meint der australisch-britische Konzern BHP, der mit dem brasilianischen Bergbauunternehmen Vale die Mine betreibt. Das hätten auch staatliche Laboruntersuchungen ergeben. Alles Augenwischerei, meint Paulo, ein Skandal. Zuerst hat der Schlamm die Fische im Fluss getötet. Jetzt sind hier Vögel und Schildkröten bedroht. Niemand sagt, welche Giftstoffe hier tatsächlich enthalten sind. Umweltschützer fürchten, es könnte 100 Jahre dauern, bis sich das Ökosystem hier wieder erholen wird.
Wir kommen zum Sport und damit zu den Spielen der Fußball-Bundesliga. Das stand heute am 14. Spieltag das traditionsreichste Duell der Bundesliga-Geschichte an, Katja Wunderlich.
Ja, heute trafen Werder Bremen und der Hamburger SV im 103. Nordderby aufeinander. Nach der bitteren 0:6 Niederlage vergangene Woche in Wolfsburg hatte sich die Mannschaft von Trainer Skripnik viel vorgenommen. Wiedergutmachung hieß die Parole. Doch Anspruch und Wirklichkeit lagen im Weserstadion weit auseinander. Am Ende hieß es 3:1 für den Gast aus Hamburg, der jetzt sogar von einem internationalen Startplatz träumen darf. Die Bremer dagegen rutschen nach dieser Niederlage langsam Richtung Tabellenkeller.
Gesprächsbedarf bei Werder. Trainer Viktor Skripnik und Sportchef Thomas Eichin sauer. Zu klar, zu verdient ist die Niederlage gegen den HSV im prestigeträchtigen Nordderby vor eigenem Publikum.
Uns ärgert jede Niederlage. Und nochmal, und gegen HSV doppelt ärgert uns. Klar, wir müssen uns entschuldigen.
Wir müssen jetzt aber aufpassen, dass wir alle die Nerven behalten.
Nach nur 4 Minuten ist Werders Spielplan schon über den Haufen geworfen. Iličević mit der frühen Hamburger Führung. Nach einer knappen halben Stunde scheint bereits alles gelaufen für die Bremer. Der HSV führt 2:0 im Weserstadion. Torschütze Michael Gregoritsch. Ratlosigkeit nicht nur beim Werder-Trainer.
Ja, wir waren vor 2 Wochen schon mal ganz woanders. Haben viel besseren Fußball gespielt, standen kompakt, haben fast wenig bis gar nichts zugelassen und haben auch nach vorne guten Fußball gespielt teilweise. Und das ist jetzt in den letzten 2 Spielen komplett weg gewesen. Das ist ein bisschen unerklärlich.
Bremer Hoffnung in der 2. Halbzeit. Anthony Uja verkürzt auf 1:2 nach einer Stunde. Und obwohl Werder drauf und dran am Ausgleich ist, versetzt Nikolai Müller den Bremern mit dem 1:3 den endgültigen K.O. in der 68. Minute. Trainer Skripnik muss schnell etwas einfallen, damit nächsten Sonntag in Stuttgart Werders Abwärtstrend gestoppt wird.
Auch für Hoffenheim ist diese Saison eine einzige Enttäuschung. Und daran ändert sich nach dem heutigen Spieltag nicht viel. Denn auch 3 Tore gegen Borussia Mönchengladbach reichten am Ende nicht zum ersten Saisonsieg unter dem neuen Trainer Huub Stevens. Hoffenheim bleibt damit Tabellenletzter und das Wort Abstiegskampf wird unüberhörbar.
3 Treffer zu Hause, die ersten Tore überhaupt unter Huub Stevens. Für 3 Punkte hat es aber nicht gereicht. Die Gladbacher in Grün nur leicht Champions League geschwächt. Nach nur 5 Minuten die Führung, Torschütze der ehemalige Hoffenheimer Fabian Johnson. Danach zeigten die Hoffenheimer ihre beste Leistung seit Wochen. Steven Zuber mit dem Ausgleich. Das Team wirkte sicherer und selbstbewusster. 10 Minuten vor der Pause sogar die Führung. Eugen Polanski, sein Schuss noch abgefälscht. Sommer im Gladbacher Tor, chancenlos. Ein Fehler von Lars Stindl bescherte den Kraichgauern nach dem Wechsel Tor Nummer 3. Nadiem Amiri, alles sah so gut aus.
Wären Sie lieber, die Mannschaft ist enttäuscht, dass es eben nicht 3 Punkte geworden sind, oder sagen Sie, die Mannschaft soll stolz sein auf das, was sie eben abgeliefert hat?
Ja, beide. An der einen Seite muss man enttäuscht sein. An der anderen Seite ist das der Weg, der uns da unter den Weg holen kann.
Aber Gladbach traf noch 2-mal. Nach knapp einer Stunde Josip Trimic per Kopf zum Anschluss. 3 Minuten vor dem Ende machte Johnson sein 2. Tor. 3:3. Huub Stevens schießt wieder Tore. Aber zum Siegen reicht es noch nicht.
Die weiteren Ergebnisse. München gewinnt gegen Berlin 2:0. Hannover schlägt Ingolstadt 4:0. Mainz Frankfurt mit 2:1. Bereits gestern trennten sich Darmstadt und Köln 0:0. Morgen dann 3 Spiele. Dortmund hat Stuttgart zu Gast. Augsburg empfängt Wolfsburg und Leverkusen trifft auf Schalke. Die Tabelle. München strebt völlig ungefährdet der Herbstmeisterschaft entgegen. Dortmund, Wolfsburg, Mönchengladbach, Berlin und Hamburg auf den weiteren internationalen Plätzen. Die 2. Hälfte, Aufsteiger Ingolstadt auf Rang 11, dann Darmstadt, Frankfurt, Hannover und Bremen. Stuttgart auf dem Relegationsplatz, die Abstiegsplätze belegen Augsburg und Schlusslicht Hoffenheim. Und damit zum Wintersport. Francesco Friedrich hat den Zweierbob-Weltcup-Auftakt im sächsischen Altenberg gewonnen. Der Weltmeister lieferte sich ein spannendes Duell mit seinem Dauerkonkurrenten Oskars Melbadis aus Lettland, der heute als 2. ins Ziel kam. Rang 3 ging überraschend an den Südkoreaner Yun Yong Won. Und auch beim Rudeln gab es deutsche Erfolgserlebnisse.
Diana Eidberg aus Ilmenau gelang beim Weltcup-Auftakt der Rennrodler die Überraschung. Auf der Olympiabahn von Innsbruck-Igels gelang ihr im ersten Lauf ein Bahnrekord. Im entscheidenden Durchgang dann eine weitere fehlerlose Fahrt. Saisonübergreifend ihr 2. Sieg in Folge. Olympiasiegerin Geisenberger wurde 2. vor Alex Gaff Kanada. Im Doppelsitzer der Herren dominierten Toni Eggert und Sascha Binneken. Die aus Suhl in Thüringen stammenden Rodler hatten kaum Probleme, mit 2 blitzsauberen Durchgängen zum Sieg zu fahren. Und das mit einem in weiten Teilen neu konstruierten Schlitten. Auf ihrer Heimbahn belegten die Österreicher Penz Fischler Rang 2. Die Berchtesgadener Olympiasieger Wendel Arlt wurden 3.
Vielleicht war das heute auch ein außergewöhnlich erfolgreicher Tag für Sie. Hier sind die Lottozahlen. 3, 6, 10, 24, 37, 47 und die Superzahl, die 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Wir haben ja gerade kurz Wintersport gesehen und das macht doch schon so ein bisschen Lust auf Schnee und schöne Wintertage. Wird das Wetter dann wieder so ein bisschen winterlicher, Carsten Schwanke?
Ja, Pina, ich würde gern, ich persönlich, etwas ganz anderes erzählen, aber das Wetter sieht eher herbstlich aus und auf jeden Fall deutlich zu mild für die Jahreszeit. Wir sehen es hier an dem 15-tägigen Temperaturtrend, am Beispiel von Nürnberg. In der gesamten nächsten Woche bleibt es relativ warm. Das andere große Thema, es wird regnen und zwar viel regnen. Wir sehen hier einmal die Regenfälle zusammenaddiert aus unserem Wettermodell bis einschließlich kommenden Freitag. Alles, was gelb ist, ist mehr als 50 Liter und in den Mittelgebirgen, da war es gerade noch zu sehen, sogar 100 bis 120 Liter pro Quadratmeter. Wind ist das 3. Thema. Aktuell ist es vor allem an der deutschen Nordseeküste stürmisch und heute Nacht fällt weiterer Regen, der hier im Westen ankommt, sich über die Mitte ausbreitet. In den Mittelgebirgen fällt oberhalb von 500 bis 600 Metern auch Schnee und ganz im Südosten, dort kann es glatt werden, denn die Temperaturen gehen hier auf minus 1 bis minus 3 Grad zurück. Das heißt also, hier kann es örtlich überfrierende Nässe geben, sonst bleibt es frostfrei. Morgen Vormittag immer wieder dicke Wolken, Regen oder im Süden zum Teil noch Schneeregen, wobei die Schneefallgrenze auch in den Mittelgebirgen weiter ansteigt. Am Nachmittag erreicht uns dann im Westen und Nordwesten das nächste kräftige Regengebiet und vor allem dann das nächste Sturmfeld. Und morgen Abend und in der ersten Nachthälfte, morgen Abend in der Nacht zum Montag, wird es vor allem im Norden teils kräftige Sturm- oder bis hin zu Orkanböen geben können. Die Temperaturen morgen 6 bis 12 Grad, der Wind morgen Mittag auch schon kräftig aus südwestlicher Richtung mit Stärke 4 bis 7. Zu den weiteren Aussichten. Auch am Montag gibt es immer noch weitere Sturmböen. Auch in der Nacht von Montag auf Dienstag kommt es noch mal zu stürmischen Böen. Das Wetter dazu, relativ viel Regen am Montag hier im Westen, in der Mitte und auch im Süden. Auch der Dienstag bringt dann wieder neue Regenfälle, vor allem die hier immer wieder so diagonal quer über die Mitte ziehen. Und Sie sehen es an den Temperaturen, 8 bis 13 Grad am Montag, bis zu 14 Grad am Dienstag. Das ist alles andere als winterlich.
Aber wirklich, Dankeschön, Carsten Schwanke. Ja, und das war's von uns für heute. Im Anschluss sehen Sie das Wort zum Sonntag und um 2.50 Uhr noch einmal die Tagesschau. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Tschüss.